Herzlich willkommen zum Staatenlos-Podcast mit Juliana. Ich bin Christoph Feuermann, der Gründer des Staatenlos-Blogs, und meine Mitarbeiterin Juliana wird dich auf eine Reise in die Welt der Flaggentheorie entführen. Juliana interviewt spannende Interviewpartner aus unserer Community zu Themen wie Flaggentheorie, Perpetual Traveling, Auswandern, Schulpflicht, Reisen mit Kindern und viel mehr. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Podcast mit Juliana. Wenn du auch Lust hast mitzumachen, schreib uns einfach an. Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Staatenlos-Teams.
Hallöchen zusammen, ich bin Juliana, ich bin die Content Creator von Staatenlos und heute rede ich mit der Jasmin. Sie lebt schon seit 5 Jahren in Kolumbien. Sie ist eine alleinerziehende Mama und sie ist auch eine Dschungelhexe. Und hallo Jasmin.
Hallo Juliane, freut mich, danke.
Sehr schön, dass du da bist, weil also ich habe so viele Fragen, ich weiß nicht, wie ich anfange. Wie ich erwähnt habe, du lebst in Kolumbien und mich interessiert, wie bist du in Kolumbien gelandet?
Also, wenn ich ganz von vorne anfange, wie gesagt, ich bin aus Deutschland eigentlich ursprünglich und bin mit Anfang 30 gestartet und habe erstmal Europa bereist. Und habe nebenbei immer noch gearbeitet für Fünf-Sterne-Hotels. Das heißt, ich hatte Saison, Wintersaison und Sommersaison und dazwischen immer 3 Monate frei. Und diese 3 Monate, die habe ich dann quasi immer genutzt, um dann die ganzen Staaten innerhalb Europas zu besuchen. Also ich habe fast alle durch. Und das habe ich 5 Jahre lang gemacht. Und dann war
Krass.
ich Anfang an drei, ja, dann war ich Anfang 30. Und dann dachte ich mir, okay, und jetzt bin ich alt genug, jetzt kann ich raus in die Welt gehen, so. Und dann habe ich das gemacht, dann habe ich mir ein One-Way-Ticket gekauft, habe auch meine Saisonjobs dort gelassen und habe mir ein One-Way-Ticket gekauft nach Buenos Aires als allererstes, nach Argentinien. Und dann bin ich getrampt. Dann bin ich getrampt, so auf die günstigste, also wirklich Backpacker. Quer durch Argentinien, dann nach Paraguay, dann war ich eine Zeit in Paraguay, dann bin ich Iguazu-Wasserfälle, bin rüber nach Brasilien und dann irgendwann hat einfach war ganz Regensaison und dann dachte ich, okay, dann muss ich jetzt irgendwo hin, wo wieder die Sonne scheint, weil ich bin einfach ein Mensch, ich liebe die Sonne. Und dann habe ich gegoogelt, das günstigste Ticket innerhalb Südamerikas. Und das hat mir $99 damals gekostet. Und es ging von Asunción von Paraguay nach Cartagena, also nach Kolumbien, in die Piratenhauptstadt, sage ich immer, ja. Und dann habe ich mir so ein Ticket gekauft, bin wieder zurück quasi nach Asunción und hab mir den Flug genommen und dann bin ich in Cartagena gelandet. Also dann dachte ich mir, na super, dann fange ich ja da oben an, dann kann ich ja von oben auch quasi Richtung Ecuador, Peru nach unten gehen, das ist ja auch gut. Und dann bin ich hängen geblieben, dann bin ich erst in Cartagena, dann war ich in Santa Marta und dann habe ich mich in die Sierra Nevada de Santa Marta verliebt, das sind die Berge. Und zwar ist das eigentlich was ganz Besonderes, weil das sind die höchsten Berge auf der ganzen Welt, die es gibt, direkt an einer Küste gelegen. Das heißt, du kannst quasi immer auf die Küste schauen, immer auf die Karibikküste schauen, aber hast im Hintergrund ganz hohe Schneegipfel. Und das hat mich so fasziniert, dass du alle diese verschiedenen Vegetationsperioden hast. Und ja, und da habe ich mich verliebt in, habe mir ein Visa dann gekauft. Nach 6 Monaten Aufenthalt habe ich mir dann ein Visa gekauft. Und dann ging es eigentlich los. Und dann war ich jetzt mittlerweile sind es über 5 Jahre, habe eine kleine Tochter, die ist jetzt 2,5 und fühle mich wohl. Ich wohne mitten im Dschungel, also ich kann immer aufs Meer gucken, aber auch immer auf die Gipfel und wohne mitten im Dschungel. Von Affen und Tukanen umgeben. Und ja, es ist einfach ein schönes Lebensgefühl und ich mag das Klima unglaublich gerne. Und ja, und dann habe ich irgendwann meinen eigenen Podcast gestartet und der heißt eben Dschungelhexe. Deswegen, daher kommt der Name.
Ja,
Ja,
also
genau.
also klar, wegen Kolumbien, aber das heißt, dass deine Motivation war tatsächlich quasi der Wald und quasi was du da gesehen hast, oder du warst
Ja.
irgendwie unzufrieden in Deutschland oder hat dich irgendwas gestört oder war wirklich nur die Motivation, in dem Wald zu sein?
Beides. Also
Okay.
erstmal muss man dazu sagen, ich hab in Deutschland habe ich Floristin gelernt. Also das heißt Blumen, alles was mit Blumen und Pflanzen zu tun hatte, so ja, mit Sträuße gestalten und sowas. Und es hat mich tierisch gelangweilt, also schon innerhalb meiner Ausbildung, ja, mich dahinzustellen und zu warten, bis Frau Lieschen Müller kommt und mir da zwei Rosen abkauft. Also das war mir einfach viel zu langweilig. Aber ich wollte was mit Natur machen. Ich wollte irgendwas machen, was einfach, ja, für mich sinnvoll erscheint mit der Natur. Ich mag die Natur. Und man muss dazu sagen, mein Papa ist Förster. Vielleicht liegt es auch da dran. Ich bin immer in der Natur aufgewachsen. Und dann habe ich später noch ein Aufbaustudium gemacht in München an der TUM. Und dann war ich Floraldesigner. Das heißt, das ist sowas wie Großraum und Eventmanagement, Dekoration, sowas. Ja, also du machst so ganz große Hochzeiten und einfach Weihnachten beispielsweise. Ja, gibst du 250.000 € aus nur für Weihnachtsdekoration. Ja, hast du Budget für solche Riesenhotels, für solche Fünf-Sterne-Hotels, ja. Und irgendwann habe ich das eine Zeit lang gemacht und mir hat es auch Spaß gemacht. Mir hat es auch, wie soll ich sagen, es war eine Ehre für mich, sowas zu machen, ja. Und irgendwann nach den 3, 4, 5 Jahren habe ich richtig gemerkt, wie mich das ankotzt. Das kotzt mich so an, dieses Luxusleben. Das ist wirklich so, weißt du, du kriegst die perfekten Rosen, du machst eine Hochzeit für 50.000 €. Nur die Dekoration. Da ist noch kein Essen dabei, da ist noch kein Champagner dabei, da ist noch nichts dabei. Nur die Dekoration. 50.000 €.
Das ist krass,
Und
ja.
nach 24 Stunden trittst du alles, also all diese Natur, all diese Blätter, all diese Dekorationen, all diesen schönen Sachen, trittst du nach 24 Stunden in drei Müllautos. Ja, kommen drei große Müllautos und alles kommt da rein, so. Und Mutter Erde, für mich ist es einfach so, Mutter Erde hat es wachsen lassen. Wir benutzen dann natürlich Spritzmittel und etc., ja, damit wir quasi die perfekte Rose kreieren können. Und dann interessiert es niemanden mehr, ja. Da werden einfach für 50.000 € wird einfach nach 24 Stunden in die Tonne getreten. Und es hat mir so weh getan. Einfach, ich wollte ja mit der Natur arbeiten, damit ich irgendwie, ich wollte sie ja nicht zerstören. Ich wollte sie, dass was Gutes dabei rauskommt, ja. Und diese westliche Gesellschaft, die ist so an diesen Luxus gewöhnt, die ist so gewöhnt, alles im Überfluss zu haben, dass ich dann an dem Punkt war, nach dieser Hochzeit mit den 50.000 €, war ich an dem Punkt, bin zu meinem Hoteldirektor gegangen und habe gesagt, weißt du was, ich kündige jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Dann hat er gesagt, was, das kannst du nicht machen und es geht doch nicht und es ist mitten in der Saison. Und was sollen wir denn da machen ohne dich und so? Und ich hatte ein Team mit teilweise 4, 5, 6 Mädels, die haben mir natürlich immer geholfen. Und da brauchen wir wieder jemanden, der die leitet und so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ist mir eigentlich egal. Ist mir eigentlich egal, ich habe jetzt genug Geld auf dem Konto, ich probiere irgendwas anderes. Aber diese Werte, diese Wertesysteme, die unsere Gesellschaft vertritt in der westlichen Welt, die will ich nicht mehr vertreten, das möchte ich nicht mehr. Ja,
Krass.
dann finden wir jemand anders, sage ich. Ja, natürlich. Ihr werdet jemand anders finden. Es wird jemand anderes geben, der meinen Job macht. Aber ich bin nicht mehr Teil davon. Und dann bin ich quasi raus aus diesem Luxusleben, habe mein Mercedes, ich hatte mein Mercedes, ich hatte Gucci-Taschen und alles, was man da so braucht, was man denkt, was man so braucht, ja. Gerade mit so Anfang 20. Und das habe ich alles verkauft, das war mir alles wurscht, teilweise habe ich es verschenkt, das war mir total egal. Und habe mir eben dieses One-Way-Ticket nach Buenos Aires gekauft, ja. Und bin dann losgezogen und habe richtig gemerkt, wie ich diesen Druck, den ich auf der Brust hatte, die ganze Zeit perfekt zu sein, die ganze Zeit von früh um 7 bis nachts um 8, manchmal 9, 10 zu schuften für irgendwelche, ja, Blödmänner, muss man ja manchmal sagen, die wissen es ja gar nicht zu schätzen, ja. Also, ja, also tut mir leid, aber das sind dann ganz reiche Menschen, die da heiraten, ja, die Frau, die da geheiratet hat mit 50.000 €, da kam die Presse, das war in jeder Zeitung und es war natürlich Prestige oder Status quasi für sie und hat sich nach einem Jahr scheiden lassen, natürlich, logisch. Das ist alles nur Fake. Und für mich ist da so viel Fake einfach dabei, dass ich gesagt habe, ich möchte es einfach mal sehen. Es muss ja auch noch was anderes geben. Es muss noch was anderes geben auf der Welt. Und dann bin ich losgezogen. Und als ich dann ankam in die Sierra Nevada hier in Kolumbien, habe ich gemerkt, es geht auch anders. Dann bin ich auf indigene Völker gestoßen hier, ja. Ich habe schon irgendwie vorher so ein bisschen das Gefühl auch von ihnen gehabt. Ich habe teilweise manchmal geträumt von Menschen, die ganz in Weiß gekleidet sind, aber ich konnte die gar nicht einordnen. Diesen Ruf, der da irgendwie kam, den konnte ich gar nicht einordnen. Aber ich bin meiner Intuition gefolgt, wie so ein Blatt im Wind, quer durch Südamerika. Und dann bin ich irgendwann auf die nennen sich Corgis, gestoßen. Ja, das ist eine der größten Tribes, eine der größten Völker hier. Mittlerweile sind es um die 50.000 Personen. Aber, und da sind wir jetzt beim Thema staatenlos, ja, die sind wirklich staatenlos. Die sind staatenlos im Sinne von, sie haben keinen Pass, überhaupt gar keine. Sie sind nicht registriert vor dem Staat. Sie haben kein Geld dann natürlich, logischerweise. Sie haben keine Bankkonten, sie haben keinen Pass. Und es gibt auch keine Möglichkeit für sie, beispielsweise in einem Supermarkt einzukaufen oder so. Und das hat also meine absolute Neugierde quasi so aufgezogen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt probiere ich mal aus dem Luxusleben komplett rauszugehen und mal zu probieren, zu leben, wie wirklich noch vor, na, sagen wir mal, 500 Jahren oder 1000 Jahren so. Wie lebt sich's denn so? Ich meine, das ist der krasseste Schritt rein theoretisch zwischen den Gesellschaften, den man machen kann, ja? Der absolut krasseste Schritt.
Krass, ja.
Aber ich dachte mir, okay, ich probiere das einfach aus. Ich habe ja nichts zu verlieren, so. Und das habe ich mir eigentlich relativ einfach gedacht. Das ging nämlich gar nicht so einfach. Insgesamt habe ich über 2,5 Jahre gebraucht, bis ich überhaupt mal so weit war, dass die Corgis zu mir gesagt haben, ja, okay, du kannst zu uns kommen. Das hat mich 2,5 Jahre gedauert, so, ja. Also Kontakt
Wow.
aufzubauen. Ja, das war ganz schwierig für mich. Ja, klar, die wollen natürlich nicht mit uns Gringos irgendwas zu tun haben, ja. Wir sind diejenigen, die Natur zerstören. Wir sind diejenigen, die die Welt zerstören für sie. Und die schotten sich natürlich total ab. Die haben da ihre Dschungelhäuschen und so, ihre kleinen Comunidades, wie sagt man, also Communities. Und ja, die wollen mit uns Westlichen, sage ich jetzt mal, nichts zu tun haben, auch nicht mit den normalen Kolumbianern. Es gab ein paar Fernsehserien oder Fernsehsender, die es probiert haben. Der BBC London beispielsweise hat es 1992 geschafft. Der hat eine Dokumentation über sie gedreht. Und danach sind sie immer ein bisschen offener geworden. Da konnte immer mal wieder so ein Filmteam dorthin kommen, halt für ein paar Tage. Aber normallos wie ich kann ja nichts vorweisen, ich konnte ihnen nichts bieten. Ich konnte nur sagen, hey, ich würde gern mit euch leben, ich würde gern eure Lebensart und Weise und natürlich auch das Naturverständnis verstehen, was ihr habt. Aber ja, dann haben die mir den Vogel gezeigt, haben gesagt, wir wollen dich nicht hier haben. So.
Du kannst quasi nicht zu ihnen einwandern. Ne? Du musst das auch durch
Einmal.
einen Einwanderungsprozess durchführen. Crazy. Und wann war der Moment? Also, du bist quasi eine Prüfung überstanden, quasi Vertrauen aufgebaut
Ja.
und jetzt lebst du bei denen.
Also genau, die Prüfung an sich war quasi diese 2,5 Jahre zu überstehen. Also ich
Krass.
habe dann 4 Monate ganz alleine im Dschungel gewohnt, weil sie wollten mich ja auch nicht. Und man nennt die Corgis auch oder das Volk der Pumas oder Jaguares, sind ja Jaguare eigentlich auf Deutsch. Und sie sind quasi so das Volk der Jaguare. Und dann war ich irgendwann diese 4 Monate ganz allein im Dschungel und irgendwann da war so ein riesiger Urwaldbaum. Und irgendwann war dann ein Jaguar für 3 Tage und 3 Nächte auf diesem Baum. Und ich habe gedacht, okay, jetzt ist es vorbei, weil der kann mich innerhalb von, weiß ich nicht, 2 Minuten könnte der mich rein theoretisch töten und ich bin das Frühstück für den so. Und das hat er aber nicht gemacht und ich habe die erste Nacht überstanden. Und dann kam irgendwann mehr wie so eine Freundschaft. Ich war ja ganz alleine da draußen, ich hatte noch einen Hund, aber das war's. Aber ansonsten habe ich wie so eine Freundschaft eben aufgebaut zu diesem Jaguar, denn diese 3 Tage, und habe ihn auch begrüßt und so, früh morgens, habe ihm erzählt, was ich heute alles machen werde, dass ich Feuerholz sammle und so. Und nach 2,5 Jahren irgendwann haben die Mamus, das sind also diese Oberhäupter, also ich würde jetzt mal sagen, so die Bürgermeister oder auch die Schamanen und so für die Kurgis. Und irgendwann haben die mir quasi, habe ich wieder gefragt oder habe gefragt, habe gesagt, ich würde so gerne bei euch wohnen, ich würde so gerne von euch lernen. Und dann haben sie gesagt, okay, sie beratschlagen sich. Und irgendwann kam die Antwort zurück und haben gesagt, ja, der Jaguar hat gesagt, dass das alles ganz in Ordnung ist und dass ich bei ihnen wohnen darf.
Schön.
Aber es
Und
ist
die in
2,5 Jahre zurückliegend, ja.
Sprechen die Spanisch oder haben sie ihre eigene Sprache?
Nein, die sprechen Kagawa. Das ist ihre eigene Sprache, die sie entwickelt haben über den Lauf der Zeit. Und es gibt einige mittlerweile in jedem Dorf, sagen wir mal 2 oder 3 vielleicht, die Spanisch sprechen. Aber so, wenn man es jetzt mal von 40, 50.000, die existieren, niemand weiß, wie viele wirklich existieren, aber von denen sprechen ungefähr 80% sprechen kein Spanisch. Nee, die sprechen nur ihr
Okay.
Kagawa. Und das ist natürlich, war für mich auch eine der größten Herausforderungen, weil wie soll ich mich denn mit den Menschen unterhalten? Wie soll ich denn was von denen lernen, wenn ich
Ja.
sie ja gar nicht verstehe, ja? Und dann hat man mir einen Übersetzer an die Seite gestellt, der nennt sich Semiyildi. Und der war dann immer so ein bisschen um mich rum und hat mir dann was erzählt. Aber der hat mir auch nur übersetzt, was er wirklich wollte. Also wenn es da um heikle Themen gegangen ist oder irgendwelche Zeremonien oder so, dann war der auch stumm. Dann habe ich ihn immer gefragt, und was passiert denn jetzt? Erzähl doch mal was, sag doch mal was. Und dann hat er gesagt, ja, das ist jetzt nicht so wichtig für dich. So, weißt du, wo ich mir denke, doch, natürlich ist es wichtig für mich. Aber er wollte nicht so. Naja, aber mittlerweile geht es ganz gut. Also man hat mich akzeptiert. Es hat auch gute 2 Monate gedauert, bis man mich einfach akzeptiert hat, so, weil ich halt natürlich ja wie der bunte Hund bin. Ja, ich bin blond, blauäugig, komplett weiß, komplett deutsch, also super deutsch. Und dann bist du zwischen diesen Indio-Indianern irgendwie alle dunkel, alle langhaarig dunkel. Und die haben diese ganz breite Nase, auch ganz typisch für sie. Und da falle ich natürlich auf und jeder hat mich nur dumm angeguckt und hat sich gedacht, um Gottes Willen, was ist denn mit ihr los? Aber mittlerweile geht es ganz gut. Also haben wir eine ganz gute Basis.
Ja, du hast erwähnt, du hast eine Tochter und wie ist das quasi? Wie ist da aufgewachsen, also geboren und aufgewachsen, ist immer noch und wie ist das für sie?
Als alleinerziehende Mama meinst du?
Ja, also für sie quasi, für deine Tochter quasi, wie ist das quasi mit in diesem Umfeld aufzuwachsen, quasi sie wird bestimmt zwei, dreisprachig aufgewachsen, gehe ich davon aus?
Also mittlerweile, sie ist zweisprachig erstmal, also im Sinne von Spanisch, Deutsch. Aber sie ist auch nicht abgeneigt zu anderen. Das, was sie aufschnappt an Wörtern, das kann sie verwenden auch. Ja, also es können auch mal ein paar Wörter Karawa sein. Aber im Normalfall sage ich mal, ich spreche Deutsch mit ihr, weil ich auch möchte, dass sie die meine Muttersprache im Sinne erhält. Weil wenn sie irgendwann den Wunsch hat, ob das jetzt ist, einfach Deutschland zu besuchen oder vielleicht will sie studieren irgendwann oder man weiß es ja nicht, dann hat sie immer noch in der Hinterhand, dass sie wirklich gutes Deutsch sprechen kann. Und das ist wichtig. Und gleichzeitig natürlich Spanisch. Wir sind in einem spanischsprachigen Land. Und alle ihre Freunde, alle Leute, Menschen um sie herum, die sprechen natürlich alle Spanisch. Und jetzt mittlerweile, sie ist 2,5, sie mixt natürlich alles ein bisschen. Also sie sagt halt dann, yo quiero un agua, oder sie sagt dann halt, yo quiero ein Wasser, so, ja, weil das Wasser hat sie sich halt besser gemerkt, so oder so. Aber das macht sie gut, ich bin mir sicher, da kommt sie ganz gut rum dabei. Aber die ist geboren tatsächlicherweise in Deutschland. Ich bin für diese Pandemie, sagt man ja, oder weiß ich nicht wie, für diese Zeit quasi, bin ich zurückgegangen. Also da, ich war damals hochschwanger. Und dann dachte ich mir, okay, oder ach, das ging auch teilweise von meinen Eltern aus. Da war der Druck dann einfach riesengroß. Du kannst nicht einfach irgendwo im Dschungel ein Kind kriegen, das geht nicht und so. Und dabei war das eigentlich genau mein Wunsch. Ich wollte das so frei wie möglich haben, so wie es die Corgi-Frauen auch machen. Die gehen auch nicht in ein Krankenhaus. Und da sind die anderen Frauen da, da gibt es ein extra Geburtshaus. Und da wird gesungen, da wird getanzt. Und man kümmert sich einfach um diejenige, die gebärend ist. Und das war genau das, was ich wollte. Aber der Druck aus Deutschland war eigentlich viel zu hoch, ja. Und ich hätte mich wehren sollen. Und dann kam eben noch diese ganze Pandemie dazu irgendwie. Und das geht nicht. Und das, ja, also es geht einfach nicht. So wie Deutschland eben ist. Es kommt immer irgendwas so, das geht.
Ja.
Und dann bin ich zurück. War ich gerade im 6. Monat. Dann habe ich bei dieser Airline angerufen. Dann musste man ja so Hilfsauslandsflüge oder wie das hieß, da kriegen. Musste man sich da so einen Sitzplatz buchen. Und das haben meine Eltern dann bezahlt, weil ich habe ja mittlerweile schon seit über 2 Jahren fast ohne Geld gelebt. Also gar nichts mehr. Ich habe überhaupt nichts verdient. Und nur noch ein paar Aushilfsjobs, ja. Manchmal habe ich ein paar Touren gegeben auf Deutsch oder eben auf Englisch, was ich kann, so. Und dann bin ich da ein bisschen bezahlt worden dafür innerhalb von den Tourismusmenschen, so. Aber das war's. Ich habe kein Geld gebraucht. Ich wusste, ich kann leben. Es gibt alles, was ich brauche dort vor Ort. Und ich bin voll akzeptiert als Mitglied auch in der Gemeinschaft. Und die versorgen mich. Und ich gebe natürlich mein Bestes, um einfach auch andere Menschen mit zu versorgen. Und deswegen, ich habe es nicht mehr gebraucht, mein Geld. Es war völlig okay für mich, dass ich kein Geld mehr hatte. Und dann kam das eben mit diesem Flug. Dann hat mein Papa natürlich diesen Flug bezahlen müssen, diesen Auslandsflug. Und dann bin ich im 6. Monat oder gerade Ende 6. Monats bin ich zurückgeflogen nach Deutschland. Und es war eine Katastrophe. Es war eine Vollkatastrophe. Natürlich mitten in dieser Pandemiezeit. Und alle waren auf einmal mit Mundschutz, ja, oben bei den Corgis. Da hat man gewusst, es gab wohl irgendwie was Komisches da draußen in der Welt. Aber mehr habe ich gar nicht mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war mir auch egal. Ja. Und ja, und dann bin ich zurückgekommen und alle Städte waren wie Geisterstädte. Und alle mit Mundschutz und alles. Das war ganz komisch alles. Und ich dachte mir, oh Gott, wo bin ich hier denn gelandet? Also wie in einem Science-Fiction-Film für mich war das.
Es war schon
Ganz
krass, ja.
schlimm.
Ja.
Ja. Na, und dann habe ich meine Tochter gekriegt in einem ganz normalen Krankenhaus. Und es war furchtbar, es war ganz furchtbar für mich. Also all diese Medikamente, du bist einfach nur eine Nummer und keiner gibt auf dich Acht oder so, ja. Im Gegensatz dazu, ich habe mich dann immer in Gedanken quasi zurückversetzt zu den Corgis und habe mir gewünscht, ich wäre dort. Und also es war ganz schlimm für mich. Seelisch gesehen war es eigentlich eine Tortur und würde nie mehr wieder machen. Aber gut, damals war eben die Erfahrung so. Und dann war ich noch ein Jahr. Also sie ist das erste Jahr ihres Lebens, ist sie quasi aufgewachsen in Deutschland. Ich habe Deutschland noch eine Chance gegeben, sagen wir es mal so. Und es ist komplett gescheitert. Es ist an Menschlichkeit gescheitert. Es ist an absoluter Arroganz, die da vorhanden ist, gescheitert. Am Materialismus natürlich, ja. Weil wenn du kein Mercedes-Benz fährst, dann bist du auch nix so, ja. Und das ist einfach dieses ganze Status- und Prestigegefühl und so. Und ich wollte das einfach nicht mehr haben. Und dann habe ich beschlossen, nachdem sie genau ein Jahr war, habe ich gesagt, Mädchen, weißt du, ich glaube, weißt du, wir gehen jetzt einfach wieder Abenteuer erkunden. Du bist jetzt alt genug, jetzt kann ich dich mitnehmen. Ich habe so einen Känguru gekauft, ja, dann habe ich die da hinten reingesetzt und dann am Anfang vorne, später hinten. Und dann habe ich gesagt, weißt du, und jetzt gehen wir einfach mal die Welt erkunden, ist mir egal. Und da habe ich eben in der Zeit angefangen, dann online zu arbeiten, als digitale Nomadin quasi. Und hatte quasi ein Jahr lang Zeit, Geld zu verdienen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe meinen Podcast. Ich gebe Kurse über das alte Wissen jetzt der Corgis beispielsweise, ja, Online-Kurse. Und das funktioniert ganz gut. Das ist was, was ich kann, da bin ich sicher. Und es ist auch gleichzeitig was, was naturverbunden ist. Und ich habe das Gefühl, ich kann was bewegen in der Welt, ja. Und dann habe ich nach einem Jahr gesagt, so, und jetzt legen wir los. Ja, aber jetzt geht's noch nicht. Ich muss gerade noch hier sprechen. Ja? Gehst du noch mal zum Bauer? Ja, ich komme gleich und dann bin ich für dich da. Okay, ich habe ein Eis für dich später. Ja, auf jeden Fall, sorry. Aber so ist es bei uns. Genau, und dann habe ich zu ihr gesagt, so, jetzt fliegen wir los. Jetzt fliegen wir los und dann habe ich ein Ticket gekauft, bin erst nach Brasilien geflogen, habe dort eine Freundin besucht in Florianopolis, dann waren wir, weiß ich nicht mehr, 6, 8 Wochen waren wir in Florianopolis, habe ein bisschen Brasilien noch erkundet, die Küste von Brasilien und dann bin ich wieder zurückgeflogen, straight away nach Bogota und dann haben wir 2, 3 Wochen in Bogota, da ist die Familie eben von Aluna Und dann bin ich wieder in die Sierra Nevada gegangen und ich habe meine Füße das erste Mal wieder in die Sierra Nevada gesetzt und ich musste sofort weinen. Ich musste sofort weinen, weil ich wusste, das ist mein Zuhause und hier bin ich, hier kann ich einfach sein, wie ich bin. Ich kann barfuß laufen, ich kann den Tag leben, wie ich ihn möchte und das ist für mich Freiheit, das ist für mich Freiheit. Ja.
Ich bin voll hier mit Gänsehaut, mit deiner Geschichte, weil es ist unglaublich, wie du quasi diese Calling hattest. Quasi du musst dahin gehen und nichts anderes passt. Und das finde ich quasi, du so überzeugt hast das gemacht. Und es ist so toll. Und jetzt kannst du diese Energie, diese Good Vibes auch zu deiner Tochter geben und damit sie das auch spürt. Dass Mama hat sich für ihre Energie und Wünsche und Intuition durchgesetzt. Sehr, sehr schön. Und ich würde auch
Ich
eine
glaube auch, es
Verbindung
ist
machen. Ja, sag.
Ich glaube, es ist wichtig, weißt du, wenn wir auf diese Intuition nicht hören, dann verkrüppelt unsere Seele. Also so empfinde ich es so, ja. So habe ich das ein Jahr in Deutschland auch empfunden. Am Anfang ging es noch. Und je mehr ich quasi diesem Ruf nicht gefolgt bin oder dieser Intuition nicht gefolgt bin, also ich habe mich immer schlimmer gefühlt und immer depressiver und alles war blöd so und also da hilft mir auch das ganze Geld dann nichts, ja. Ich hatte zwar wieder Geld, ich hatte zwar wieder diesen Status, ich hätte mir wieder sagen können, okay, ich fange wieder von vorne an, ich kaufe mir wieder ein Auto oder weiß ich nicht so. Aber ich wollte das gar nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte einfach Freiheit. Ich brauche Freiheit. Ich brauche die Freiheit zu sagen, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Stimmt, wir haben kein gutes Gesundheitssystem, vielleicht in Kolumbien, wobei ich empfinde es als absolut ausreichend, ich hatte noch nie Probleme. Und das reicht mir völlig aus, so, aber dieses ganze ja, wie sagt man, überversichert oder übergetüdelt irgendwie, ich kann das gar nicht mehr in Worte fassen, ja. Ich brauche das nicht, ich möchte das nicht, ich brauche keinen Fernseher, ich brauche keine Couch oder sonstiges,
Ich höre
ja,
dich
wir
nicht.
sitzen abends, liegen da zu zweit ein bisschen in der Hängematte, gucken aufs Meer, wie die Sonne runtergeht und dann macht die Sonne heier. Und dann gehen wir auch ins Bett, dann geht die Aluna ins Bett und ich setze mich hin, ich nehme meinen Podcast auf, mache meine Sachen und so. Und das ist in meiner Geschwindigkeit, in meinem Takt. Und das reicht mir völlig aus.
Ja,
Ja.
und jetzt musst du keine Rosen wegschmeißen.
Nein, nein. Ich schneide
Okay.
auch hier, ich schneide keine Blumen ab. Ich probiere sie zu formen. Ich habe einen Rosengarten oder halt wirklich einfach Dschungel, ja. Und habe einen großen Garten und ich probiere sie zu formen, so wie sie sind, so wie sie wachsen. Aber ich muss sie nicht mehr abschneiden, ich muss sie nicht mehr in die Tonne treten.
Ja.
Das hat mir so weh getan.
Glaube ich dir. Also damit wir quasi das Thema, das so schön ist, was ist für dich die Bestimmung des Lebens?
Die Bestimmung des Lebens ist, die Bestimmung zu finden. Finde deine Bestimmung. Wenn du sie einmal gefunden hast, dann kann dich auch eigentlich nichts mehr umschmeißen. Das ist einfach, wenn du wirklich auf dein Innerstes hörst, egal was drumherum ist, die Menschen, die haben mich für verrückt erklärt, als alleinerziehende Mama mit einem kleinen einjährigen Baby so in den Dschungel zu gehen, spinnst du. Da gibt es Schlangen, da gibt es Skorpione, weiß ich nicht. Und ich habe gesagt, doch, ich fühle das aber. Ich brauche das, ich brauche die Intuition. Ich kann es nicht sagen, warum ich das mache. Und alle haben mich gefragt, wie willst du Geld verdienen? Bist du wahnsinnig? Du musst dieses Kind unterhalten. Es gibt kein Hartz IV dort. Und du kriegst kein Kindergeld dort und so, ja. Und ich sage, das weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das mache. Aber mir wird schon was einfallen. So. Und wenn du darüber hinausgehen kannst, wenn du deiner Bestimmung wirklich folgen kannst, egal was alle anderen um dich rum sagen, dann bist du auf diesem Herzensweg für mich, ja? Dieser wirkliche Weg, was bestimmend ist, ja. So. Und das ist quasi für mich der Sinn des Lebens, diese Bestimmung zu finden. Und jetzt kann ich, bin ich 37 und kann sagen, hey, mit 37, ich habe noch mein ganzes Leben lang vor mir. Ich weiß nicht, was alles noch kommt, aber das werde ich auf jeden Fall irgendwie schaffen. Aber mit meiner Bestimmung des Lebens, ja. Das ist die Menschen Natur nahe zu bringen, das kann ich. Und das ist meine Bestimmung, das war sie von Anfang an schon als Floristin, glaube ich. Ja, aber der
Das
Weg ist
finde ich
so.
so schön. Ich liebe diese Botschaft, weil das ist genau, was wir hier mit Staatenlos zeigen wollen, dass dein Leben dir gehört und nicht alle anderen Menschen. Also quasi, wenn die anderen Menschen sich nicht vorstellen, dein Leben zu haben, das ist überhaupt nicht schlimm. Und die sollen dich auch nicht halten oder runterbringen. Jeder muss machen, was er will, und wir können immer quasi Freunde sein, wir können gemeinsam leben und mit Respekt und Freiheit. Und das ist quasi sehr, sehr schön. Deine Geschichte zeigt, wie das wunderbar ist und funktionieren kann. Und man absolut glücklich sein kann, wenn man nach dieser Bestimmung sucht und findet. Also ich bin sehr überzeugt. Wirklich, wirklich schon. Ich denke, dass die Zuhörer sind auch überzeugt und vielleicht, wenn in Kontakt mit dir treten wollen, wie können sie dich erreichen?
Ich habe eine Website. Ich habe eine Website mir aufgebaut in den letzten 2 Jahren. Die nennt sich natürlich www.dschungelhexe.com. Und da habe ich ein bisschen was von meiner Geschichte einfach erzählt. Da kommt mein Podcast auch immer rein. Und da habe ich meine Kurse beispielsweise unter einer Seite drin oder die neuesten Projekte, die ich gerade mache. Und da kann man einfach auf Links klicken, dann E-Mails schreiben oder Social Media, genau. So,
Und
das wäre.
und hättest du vielleicht noch eine andere Botschaft für Menschen, die quasi das machen wollen, aber sich immer noch nicht trauen?
Mut. Mut ist immer der erste Schritt. Wenn du den ersten Schritt nicht gehst, dann wirst du auch alle anderen nicht gehen. Aber wenn du den ersten Schritt angefangen hast, und manchmal ist es hart und es gibt Höhen und es gibt Tiefen, ganz tiefe Tiefen. Aber das ändert nichts daran, dass du den Mut hast, an dich selbst zu glauben, Selbstvertrauen zu haben, ja. Auch anders zu sein. Mut bedeutet auch anders zu sein. Das sage ich immer in meinem Podcast immer wieder. Sage ich, weißt du, wenn du mutig bist, dann kannst du Sachen schaffen, wo andere Menschen sich denken, wie machen die das, ja? Aber dir fällt es so leicht in dem Moment, weil du einfach deine komplette Energie reinlegst, weil du dran glaubst, wirklich dran glaubst, an diesen mutigen Schritt. Und irgendwann erscheint dir der Mut, den du aufbringst, gar nicht mehr mutig. Und jeder denkt sich, meine Güte, weil sie ist ja total mutig. Und ich denke mir, ich finde es jetzt mittlerweile ja ganz normal, ja, so. Und das ist was, wo am Anfang muss man wirklich Mut aufbringen, diese ersten Schritte zu gehen. Aber irgendwann kommt einfach die Zeit, wo man merkt, so, okay, es geht immer einfacher, es geht immer einfacher, es geht immer einfacher. Und es kommen auch immer Lösungen. Das Universum sendet, ich bin fürs Universum, das Universum sendet dir immer wieder quasi, wenn du gut manifestierst, immer wieder die richtigen Menschen auch an die Seite, die es braucht. So. Ja. Du
Ja,
bist nie
wie schön.
allein.
Wie schön.
Genau.
Ach, das ist eine
Ja.
super Überzeugung. Ach, Jasmin,
Ja.
vielen lieben Dank. Also wunderschön. Und ich stelle mir jetzt so vor, dass du das Meer siehst und den Sonnenuntergang bald, also heute später siehst. Und kannst du dir sicher sein, dass du hast eine super Botschaft und einen super Beitrag zu unserer Community gebracht. Und es wird
Danke.
definitiv Menschen inspirieren, ihren Weg zu gehen, wie du das gemacht hast. Vielen lieben
Das
Dank.
ist gut. Darauf, das kommt, auf das kommt an, die Inspiration ist wichtig, glaube ich, um anderen Menschen Mut zu machen, zu zeigen, hey, es geht, egal wie kreativ dein Weg ist, aber es gibt immer etwas, das gehört dir, das ist dein Weg, du darfst den gehen. Du musst nicht genauso sein wie alle anderen. Und das ist was, was, glaube ich, wirklich wichtig ist für diese staatenlose Community, denn die sind diejenigen, die ja solche Wege gehen. Und deswegen hat mich das so gefreut. Ich mag auch richtig gerne diese Community an sich. Und weil sie Wege gehen, die einfach, ja, nicht normal sind. Sagen wir es mal so, ja, individuell kreativ. Und das mag ich einfach. Und dementsprechend, ja, ich wünsche jedem ganz, ganz viel Glück, der unterwegs ist auf seiner Reise. Und genau, hab Glück. Genau. Liebe Grüße an alle, liebe Grüße aus dem Dschungel und hoffentlich bis bald. Genau.
Lieben Dank, Jasmin, und liebe Grüße
Danke.
an dich.
Gerne,
Bis
freut
dann.
mich. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.